كان انا انت بس اكتر. الو حلو بتقول من هذا فاين Wir fangen an mit Kapitel 7. Ich habe vorher einen kleinen Nachtrag zu Kapitel 6. Da gab es nämlich ganz am Ende einen Rechtsfehler. Den habe ich gerade gefunden. Sind Sie da? Kann ich Danke sagen? Dankeschön. In der Sprechstunde wurde darauf hingewiesen, dass es da am Ende einen Rechenfehler gab. Der ist inzwischen korrigiert und es ist sogar schon die neue Version von Kapitel 6. Also die neue Version von Kapitel 6. Ganz am Ende. Allerletztes Beispiel, allerletzte Seite, ganz unten. Da habe ich mich verrechnet. Und das hat es inzwischen korrigiert. Nochmal danke. Ich finde immer super, wenn Sie mir Fragen stellen oder mich auf Tippfehler oder sowas hinweisen, damit ich das Skript noch verbessern kann. Also immer mal gucken, hat sich da was getan. Wenn es größere Sachen sind, dann weise ich Sie auch darauf hin, dass ich das abstelle. Das war Kapitel 6, ganz am Ende. Jetzt fangen wir an mit Kapitel 7. Das heißt Determinanten, aber es wird eine ganze Weile dauern, bis das Wort kommt. Also bis wir uns wirklich mit Determinanten beschäftigen. Und dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Ein Grund ist, dass ich jetzt zwar anfangen könnte zu erklären, was die Determinante einer Matrix ist, dann könnte ich die Rechenregeln schreiben, aber um dann damit ordentlich arbeiten zu können, brauchen wir mehr als einfach nur eine Rechenregel. Da brauchen wir viele und wir brauchen auch Eigenschaften. Und manche davon sind sehr nervig, quasi mit der Hand zu Fuß herzuleiten, wenn man nicht vorher ein bisschen Theorie entwickelt. Und Teil dieser Theorie ist, dass wir jetzt nochmal gruppentheoretisch darauf gucken, was eigentlich zum Beispiel mit diesen Vertauschungen von Spalten und so passiert. Kann man das vielleicht noch ein bisschen systematischer machen? Kann man da noch systematischer drüber sprechen? Das wird später zu einer Version der Determinante führen, dieses Konzept. Das ist der Grund, warum wir jetzt nochmal ein bisschen tiefer in die symmetrischen Gruppen einsteigen. Also, so zur Vorwarnung. Erstens, in diesem Kapitel passiert einiges, weil es ist lang, es ist zwischendurch auch sehr technisch. Zweitens, für diese technischen Dinge gibt es Gründe, denn ich möchte Ihnen am Ende ganz viele Informationen über Determinanten geben und über verschiedene Rechenregeln und Umwandlungen hin und her und so weiter. Und drittens, am Anfang reden wir eine Weile über symmetrische Gruppen und haben das Gefühl, wir sind auf einem anderen Planeten, so als wäre das eine andere Vorlesung. Das wird sich jetzt für einen Moment so anfühlen und das finde ich jetzt persönlich auch nicht so schlimm. Ich wollte Sie nur vorwarnen. Symmetrische Gruppen. Wir kennen die schon eine ganze Weile, aber da das so lange her ist, haben wir wahrscheinlich wieder einiges vergessen. Also gehen wir doch nochmal durch, was wir wissen. Wiederholen nochmal ein paar Details zu Notationen und so weiter. Und ich habe eine Generalvoraussetzung, die ich aber jetzt nicht immer hinschreibe, weil es wirklich nur ist, dass N eine natürliche Zahl ist und K ein Körper. Mehr brauche ich erstmal nicht. Und wahrscheinlich war es bei den meisten von Ihnen inzwischen sowieso schon so, einfach weil sie jetzt schon so viel Gehirnwäsche hinter sich haben wie bei mir. Dass wenn ich klein n sage, dass ihr sowieso an eine natürliche Zahl denken und wenn ich groß k sage, dass ihr dann sowieso an einen Körper denken, oder? Und wenn ich groß v sage, denken wir an einen Vektorraum. Wahrscheinlich. Vielleicht. Wenn nicht, dann ist es vielleicht sogar ein gutes Zeichen, weil die Gehirnwäsche noch nicht so tief vorgedrungen ist. Wir erinnern uns jetzt an einiges und es kommen ein paar neue Begriffe und ich lege das jetzt so ein bisschen in Ihre Hände, ob ich gleichzeitig dann immer schon Beispiele an der Tafel bespreche oder ob wir einen Moment warten und dann alles in einem Beispiel am Ende klären. Oh, und es geht übrigens auch beides. Das heißt, ich fange jetzt an und dann dürfen Sie sich melden und sagen, ich hätte gerne tatsächlich immer parallel schon Beispiele. Am Anfang steht eine Erinnerung. Was ist überhaupt die Menge aller Permutationen einer Menge? Da haben wir jetzt also unsere Menge 1 bis n. Und was ist überhaupt eine Permutation auf dieser Menge? Fangen wir mal damit an. Wer erinnert sich daran? Mehrere, das ist gut. Eigentlich hätte ich jetzt nur 15 Hände erwartet. Aber immerhin, 1, 2, 3 sind wieder angefangen. Vielleicht kommen noch ein paar mehr. Aha, 4. So ein paar halbe sehe ich auch. Ja, gut, dann, aha, okay, da sind noch ein paar mehr. Gut. Sie dürfen anfangen.
Ich denke, das Sinn war, dass man quasi die ganzen Elemente irgendwie einmal durchtauscht und dann verstaubt. Also die Menge aller Permutationen wären dann quasi so alle Kombinationsmöglichkeiten.
Und muss ich dabei immer alles vertauschen oder dürfen auch Sachen auf ihren Platz bleiben?
Geht auch.
Aha. Das heißt, wir müssen es vielleicht noch ein bisschen genauer beschreiben. Anschaulich haben Sie aber total recht. Anschaulich passiert das. So, wer passt das jetzt in einen noch etwas genauere Definition.
Das ist ein Objekt, die Abbildung seiner Menge ist, beziehungsweise die Menge aller Bijektiven. Abbildung ist eine Permutation.
Genau, danke. Eine Permutation einer Menge ist eine bijektive Abbildung der Menge in sich selbst. Und die Menge aller Permutationen der Menge ist dann halt die Menge all seiner bijektiven Abbildungen. Genauso sieht es aus. Bijektivität haben wir lange Zeit besprochen, wiederhole ich jetzt nicht. Wenn ich die Menge 1 bis n betrachte, dann kann ich jetzt darauf die Menge aller Permutationen betrachten und die kriegt einen eigenen Namen, weil die so wichtig ist. Die heißt symmetrische Gruppe vom Grad n, manche nennen es auch irgendwie anders und es gibt verschiedene Bezeichnungen. Ich habe jahrelang Sn dafür geschrieben und dann An für die alternierende Gruppe, die später noch kommen. Das hat gewisse Nachteile. Deswegen habe ich mir angewöhnt, jetzt Sym-N zu sagen. Sym und ein N. Und es gibt noch andere Bezeichnungen. Sn habe ich gerade schon gesagt. Sym in Klammern N gibt es auch. Und dann gibt es auch noch dieses Groß-Sigma-N. All das ist relativ gängig und ich habe mich jetzt einfach entschieden für Sym-N. Haben wir schon gesehen. Dann kommt ein bisschen Notation. Zum Beispiel haben wir ja in den Beispielen, die wir bereits für symmetrische Gruppen gesehen haben, schon Elemente gesehen, die zwei der Zahlen vertauschen und alle anderen da lassen, wo sie sind. Und die haben wir dann so hingeschrieben, zum Beispiel runde Klammer auf, 1, 2, runde Klammer zu. Das würde bedeuten, dass man 1 und 2 vertauscht und dass alles andere so bleibt, wie es ist. Das machen wir jetzt systematisch. Immer dann, wenn wir zwei verschiedene Elemente haben und die nur vertauschen wollen, dann schreiben wir das so mit diesen runden Klammern. Dass die anderen Elemente nicht dastehen, heißt, die werden nicht gewählt. Das ist eine Konvention, die wir generell haben. Was nicht dasteht, wird nicht gewählt. Und jetzt haben wir hier die sogenannten Transpositionen, das heißt, dass zwei Elemente vertauscht werden. Und das ist der erste interessante Fall einer größeren Menge von speziellen Permutationen, der sogenannten Zyklen. Zyklen sind Permutationen, bei denen man so ein paar Punkte hat, paarweise verschiedene Punkte, die quasi im Kreis vertauscht werden und alle anderen bleiben, wo sie sind. Und wenn man zwei Elemente hat, dann heißt im Kreis vertauschen halt, dass sie die Plätze tauschen. Sobald man drei oder mehr hat, ist es ein bisschen spannender. Und dann kann man das auch mehrmals nacheinander machen und es passieren immer neue Dinge. So kommen wir also jetzt zu den allgemeinen L-Zyklen. Ich habe eine natürliche Zahl L und ich habe L paarweise verschiedene Zahlen aus der Menge 1 bis N. Und dann kann ich die so in runden Klammern nacheinander hinschreiben. Ich muss mich einmal auf eine Reihenfolge festlegen, das ist wichtig. Und wenn ich das dann so hinschreibe, dann ist das eine Abkürzung für diejenige Permutation, die genau diese Zahlen in genau der Reihenfolge im Kreis vertauscht. Das heißt, A1 geht auf A2, A2 geht auf A3 und so weiter. AL, die letzte Zahl, geht auf A1. Das ist die Konvention, dass man die Klammer zumacht und dass die letzte Zahl dann auf die erste abgebildet wird. Die Reihenfolge ist wichtig. Wenn die da einmal steht, dann werden die Leute genauso abgebildet. Ich habe eine Frage gesehen oder einen Kommentar. Nee. Doch. So, jetzt ist der Moment gekommen, wo Sie sagen könnten, bitte jetzt immer begleitende Beispiele machen, dann mache ich das. Möchte das jemand jetzt immer? Ja, okay, dann. Man kann diese Tafelecke sehen und deswegen benutze ich die jetzt einfach. Für kleine begleitende Beispiele. Zum Beispiel haben wir in Sym 4 die Transposition 1, 4. Wenn ich nur Ziffern habe und bei Sym 4 habe ich ja die Zahlen 1, 2, 3, 4, also nur Ziffern, dann setze ich keine Kommata, einfach weil die ganzen Kommata bis zum Kommata nerven. In dem Moment, wo ich eine 10 oder noch eine größere Zahl dabei habe, setze ich Kommata ein, damit keine Missverständnisse sind. Das dürfen Sie genau machen. Das heißt, wenn Sie das so hinschreiben, dann lesen wir das und wissen dann, das ist nicht 14, sondern das ist die Transposition 1. 1 und 4 werden vertauscht, 2 und 3 bleiben fest. Jetzt kann ich einen 3-Zyklus hinschreiben, zum Beispiel 2, 4, 3, auch wieder ohne Kommata, weil es keine Ziffern sind. Und jetzt schauen wir mal im Vergleich zu der Definition, wie das aussieht. 2 hat jetzt die Rolle von A1, 4 hat die Rolle von A2 und 3 hat die Rolle von A3. Heißt also, dass diese abkürzende Schreibweise diejenige Permutation beschreibt, die Folgendes tut. Mit 1 passiert gar nichts, der geschieht nicht da. 2 wird auf 4 abgebildet, 4 auf 3 und 3 auf 2. So, einmal mit 1. Einverstanden? Gut, einigen. Danke. Die anderen schauen mich gerade so ein bisschen so leicht ausdrucklos an. Ja?
Kann man das dann auch korrigieren, dass man irgendwie so einen Dreierspann hat und einen Zweierspann, die irgendwie parallel miteinander arbeiten?
Guck mal. Da brauche ich mehr Zahlen, dann ist das einfach, oder? Denn wenn das parallel ablaufen soll, kann ich ja nicht die gleiche Zahl nutzen. Dann wäre ja plötzlich wichtig, was ich zuerst mache. Einverstanden? Wenn es wirklich später hin wollen. Wir wollen später sehen, dass man alle Permutationen so ordentlich sortiert hinschreiben kann, dass man immer so mehrere Zyklen hat und dann laufen wir alle gleichzeitig. Zahlen, die nicht bewegt werden, stehen da nicht. Und Vorsicht, es ist was anderes, ob ich sowas mache oder ob ich hinschreibe 1, 3, Stern, 2, 3, 4. Nur als Beispiel. Denn hier laufen die Dinge nicht parallel ab, die laufen nicht gleichzeitig ab. Hier ist eine Zahl, die in beiden Permutationen bewegt wird und es ist plötzlich wichtig, was zuerst passiert. Deswegen würde ich dann auch immer so ein Verknüpfungssymbol schreiben, damit man es auf dem Schirm hat. Hier werden Abbildungen hintereinander ausgeführt. Erst tauschen 1 und 3 die Plätze und dann passiert dieser Teil. Das ist vielleicht eine gute Gelegenheit, um nochmal zu üben, wie man diese Hintereinanderausführung ausführt. Sollen wir das mal eben machen, verschiedenerweise? Okay, Möglichkeit 1. Ich überlege mir für jede der Zahlen 1, 2, 3 und 4 nacheinander, die abgebildet werden, und danach überlege ich den ersten Kurzschreiben. Also das können wir jetzt beim ersten Mal machen. Später mache ich das nicht mehr, sondern später passieren diese ganzen Rechnungen in unseren Köpfen und wir schreiben das Ende hin. Und ich erkläre dazu so viel, wie sie halten können. Also hier kurz Nebenrechnung dazu. Ich fange normalerweise bei der kleinsten Zahl an, von der ich das Gefühl habe, dass sie sich wahrscheinlich bewegt. Das ist hier die 1. Die steht da, also gucke ich mal, was passiert. Und hier steht 1 geht auf 3, denn 1 und 3 sind ja die Plätze. Wenn ich also diese Abbildung angewandt habe, dann ist die 1 zur 3 gegangen. Sodass ich also jetzt, wenn ich weiter gucken muss, was mit der 3 passiert. Und die 3 wird in diesem 3-Zyklus auf die 4 abgebildet. Das heißt, ich glaube, ich bin dann zu 4. Abgespeichert, 1 geht auf 4. So, jetzt gucke ich einfach, weil mir das jetzt einfällt. Ich könnte jetzt gucken, was passiert mit der 4, und später mache ich das auch, dass ich immer mit dem Bild der Zahl vorher anfange und dann gucke, wohin die geht. Aber jetzt für den Moment ist vielleicht intuitiver, erstmal zu gucken, was mit der 2 passiert. Hier vorne passiert gar nichts. Und hier, wohin geht die 2?
Die
3. Die 3. Das ist also wieder das Ende der Frage. Jetzt könnte ich, wenn ich das ganz präzise machen möchte, schreiben, 2 bleibt bei 2 und geht dann auf 3. Wer macht das jetzt mal für mich für die 3? Beide Schritte. Ja. Bleibt auf 1, genau so. Und jetzt haben wir noch die 4, vielen Dank. Wer macht die 4?
Die bleibt zuerst so und dann auf 2.
Genau. 4 geht erst auf 4, weil nichts passiert, und dann geht die, 2 auf, geht die 4 auf die 2, Entschuldigung, weil die hier am Ende steht und die Konvention sagt, die wird auf das Anfangsbild geworfen. So, und jetzt habe ich hier so ein Bild. 1 geht auf 4, 4 geht auf 2, 2 geht auf 3, 3 geht auf 1. Das heißt, die vertauschen sich in so einem 4-Zyklus. Da schreibt sich doch mal hin. Nein, sie schreibt. Hier kommt ein 4-Zyklus raus. Welcher ist es? Meine Konvention ist immer mit der kleinsten Zahl anzufangen, also schenke ich ihm schon mal die 1. Und wie geht es dann weiter?
Die 1 geht auf die 4. Die 4 auf die 2 und die 2 auf die 3 und die 3 auf 1.
Genau, die Konvention sagt, Klammer zu, heißt 3 geht auf 1. Wer hat jetzt damit noch Probleme und braucht noch mehr solche? Gut, da war es eine gute Idee, das hier zu machen. Das freut mich. Vielen Dank fürs Mitmachen und wir gehen weiter. Und ich erweise dann einfach den Schmierzettel, so wie Sie das brauchen. Wir haben jetzt also Zyklen kennengelernt. Das Abbildung von rechts kommen ist jetzt keine große Überraschung mehr. Und ich habe auch schon gesagt, wie wir das mit den Kommata machen in den Zyklen. So, dann, ja, das meiste habe ich einfach schon erzählt. Ne? Was nicht dasteht, wird nicht bewegt. Wenn man es nicht genau weiß, schreibt man es lieber hin und guckt dann, was passiert. Und dann haben wir gerade auch schon geübt, dass wenn wir einen Zyklus haben und wenn wir wissen, was es für Zahlen sind, dass wir dann die kleinste an den Anfang schreiben. Und das ist nur eine Konvention, man muss es nicht so machen. Das dient nur der Übersichtlichkeit. Und niemand zieht Ihnen was ab, wenn Sie einen Zyklus irgendwie komisch, in komischer Reihenfolge nicht haben. Das machen wir. Allerdings muss man im Hinterkopf behalten, wann Permutationen gleich sind und wann sie verschieden sind. Und es wäre seltsam, wenn Sie zum Beispiel hier die Rechnung so ähnlich machen, aber dann entscheiden, dass sie woanders anfangen und dann schreiben sie den Zyklus zum Beispiel so hin, 2, 3, 1, 4. Wenn sie dann nicht sehen, dass das gleiche ist, die gleiche Abbildung, dann haben sie. Aber solange sie das sehen und einfach nur aus irgendwelchen Gründen entscheiden, dass sie das besser finden, haben wir nicht. Alles klar. So, jetzt haben wir also Zyklen. Und als nächstes möchte ich, und ich glaube, das ist jetzt das erste neue Wort in dem Ganzen so richtig, Das Wort Zyklus habe ich bestimmt vorher schon benutzt und habe es aber noch nicht so formal eingeführt. Jetzt möchte ich sagen, was es heißt, dass Permutationen elementfremd sind. Und erstmal machen wir das für Zyklen, weil man das da so schön einfach sieht, aber man kann das sofort verallgemeinern für Permutationen überhaupt. Die Idee ist, dass sie auf verschiedenen Teilmengen der Menge 1 bis n unterwegs sind und dort was tun. Und das klang gerade schon an, als wir nämlich über diese Geschichte geredet haben. Warum kann ich jetzt nicht hier was machen und da parallel noch andere Kameraden losschicken? Genau darum geht's. Zwei Zyklen heißen elementfremd, manche Leute sagen auch disjunkt, genau dann, wenn die bewegten Zahlen in disjunkten Mengen, und das steht hier jetzt einmal formal aufgeschrieben, wenn A1 bis AK die Elemente im ersten Zyklus sind und B1 bis BM die Elemente im zweiten Zyklus, dann sind die ja unter sich schon mal paarweise verschieden, denn sonst würden sie keine Zyklen bilden. Und dann sagen wir, dass die elementfremd heißen, genau dann, wenn die Menge A1 bis AK aus dem ersten Zyklus disjunkt ist zur Menge B1 bis BM aus dem zweiten Zyklus. Und hier steht schon ein Beispiel. Das sind disjunkte Zyklen. Dieser erste Zyklus bewegt die Zahlen 2, 3 und 4. Der zweite 6 und 7 haben nichts miteinander zu tun. Und deswegen läuft es auch so schön parallel. Sehr schön. Dann habe ich hier noch eine Abkürzung für Sie. Ja? Ja, danke, das ist eine berechtigte Frage. Ich schreibe Ihnen mal was hin aus der SIN 12.
Ja.
Damit Sie sehen, wie ich das dann mache. Nehmen wir mal den Zyklus 1, 7, 12. Wo man ein Missverständnis haben könnte, vielleicht mit der 2 und so. Dann setzt sich konsequent kommt. Also nicht nur hier, sondern auch vorne schon, damit einfach niemand drüber nachdenkt, ah, könnte es ein 17 sein, ist das vielleicht ein Tippfehler oder so? Nee. Sondern in dem Moment, wo das N, was da unten dran steht, 10 oder größer ist, trenne ich konsequent alles mit Kommata.
Okay.
Ja, dann ist es hoffentlich immer verständlich, was da gemeint ist, und es gibt keine Missverständnisse. Danke für die Frage. Jetzt war ich bei der Hintereinanderausführung. Wenn ich eine Permutation, also in diesem Fall im Zyklus, mehrmals nacheinander ausführe, dann kann ich das abkürzen, indem ich so eine Potenzschreibweise benutze. Und da gelten auch die üblichen Rechenregeln für Potenzen, auch mit negativen Exponenten, denn wir haben hier bijektive Abbildungen, die sind invertierbar. Die Umkehrabbildung ist auch eine Permutation der gleichen Menge, das heißt, es ergibt wirklich als Sinn. Und dann kann ich zum Beispiel, wenn ich, ja, nehme ich doch an diesem kurzen Zyklus hier, das soll jetzt mal Alpha sein, den kann ich jetzt zweimal nacheinander anwenden. Und damit ich den Zyklus jetzt nicht zweimal hinschreiben muss, kann ich schreiben Alpha Quadrat und meine damit, dass ich den einmal mit sich selbst verknüpfe. Was kommt da raus? Was passiert, wenn ich diese Abbildung zweimal nacheinander anwende? Möchten Sie anfangen? Ist das eine Meldung? Eine halbe?
Das
ja.
Die 1 auf 12.
Genau, 1 geht erst auf 7 und im nächsten Schritt auf 12. Richtig. Und wohin geht die 12?
Auf die 7.
Auf die 7. Die geht erst auf die 1 und dann auf die 7. Und wohin geht die 7?
Auf die 1.
Genau, 7 geht auf 12, dann auf 1. Kurzschreibweise direkt gemacht, alles im Kopf gerechnet, Dankeschön. Und Sie sehen jetzt, bei Zyklen ist es total intuitiv. Man kann einfach immer so die Plätze weiterzählen, wie die Leute hin. Ganz einfach. Was noch? Ach so, ja. Wir brauchen später Fixpunkte und Nicht-Fixpunkte. Und dann habe ich gedacht, führe ich das Wort Fixpunkt hier wenigstens mal ein. Da mache ich gleich, ich mache ein Lesezeichen, ich mache gleich noch einen Kommentar. Aber erstmal haben wir ja festgelegt, dass wir Zahlen, bei denen wir wissen, dass sie nicht vorkommen, also dass sie nicht bewegt werden, dann gar nicht erst mit dazu schreiben. Und manchmal ist es wichtig, die irgendwie bezeichnen zu können. Und dann wollen wir nicht sagen, ja, eine Zahl, die halt nicht bewegt wird oder so, sondern wir nennen sie einfach Fixpunkt. Fixpunkt ganz intuitiv, eine Zahl, die von der Abbildung nicht bewegt wird. Und ein Nicht-Fixpunkt ist einer, der eben doch bewegt wird. Und die Menge aller Nicht-Fixpunkte, die wird manchmal Support genannt. Falls Sie das sehen irgendwo, dann ist das jetzt die inhaltliche Brücke. Also es gibt sowas wie Support einer Permutation und dann ist damit gemeint, die Teilmenge, die aus genau den Punkten besteht in der Menge 1 bis n, die auch wirklich von der Permutation bewegt werden. Also die, das Komplement der Fixpunkte. Ich benutze es glaube ich nicht, aber die Nicht-Fixpunkte, die brauche ich tatsächlich nachher mal. Ich glaube nur einmal in einem Beweis. Jetzt habe ich noch ein bisschen mehr vorbereitet an Beispielen. Das meiste haben wir bereits schon so ähnlich abgefrühstückt, deswegen gucke ich einfach nur mal. Wir haben schon die Elementfremd gesehen, wir haben diese Potenzschreibweise gesehen. Wir können jetzt nochmal das Fixpunktspiel spielen. Zum Beispiel können wir in 7 diese interessante Permutation hernehmen, 2, 4, 3, 6, 7, und können fragen, was die für Fixpunkte haben. Welche Fixpunkte? Ja? 1 und 5. Wenn ich die Menge hier größer mache, wenn ich jetzt also nicht so ein 7 habe, sondern sowas wie so ein 10 oder so, was ändert sich dann? Ja, was?
Was soll ich denn sagen?
Wenn Sie möchten.
1, 5, 8 und 9 und 10.
Genau, dann kommt noch mehr dazu. Und das ist deshalb wichtig, weil ich manchmal Aufgaben stelle, bei denen ich sage, wir arbeiten in so einem N und N ist dann keine komplette Zahl, sondern zum Beispiel sowas wie mindestens 7. Wenn ich dann hier nach Fixpunkten frage, müsste man halt sagen, okay, im Fall 7 ist es 1 und 5 und wenn jetzt n echt größer ist, dann kommen alle ab 7 plus 1, also ab 8, noch mit dazu als Fixpunkte. So, das muss man anschauen. Deswegen mache ich das hier viel mehr.
Ich glaube, dass das war.
Jedenfalls sehe ich jetzt gerade keine akuten Fragen. Dann können wir das erste Lemma beweisen. Naja, in Wirklichkeit erinnern wir uns nur. Denn wir haben vorhin ja schon so eine etwas anschauliche Beschreibung von Permutationen gesehen und die kann man gut benutzen, um sich klarzumachen, wie viele Permutationen einer Menge es gibt. Und das steht in diesem Lemma. So ein N hat genau M Fakultät Elemente. Es gibt also N Fakultät Möglichkeiten, die Menge 1 bis N zu permutieren. Und sie bildet in der Landausführung eine Gruppe. Alter Hut, haben wir alles schon gemacht. Das war unter anderem in Serie 3 Aufgabe 1. Aber wer wiederholt jetzt nochmal für mich, oder welches Team wiederholt jetzt nochmal für mich, für uns, diese ganzen Argumente? Wie kommt man auf die Anzahl zum Beispiel?
Ja. Naja, man macht ja eine Stelle und überlegt sich jeweils einfach jede Stelle, die eine Möglichkeit schaffen könnte.
Ja.
Und durch den Verkehrsstand N, dann N minus 1 und so weiter, bis zu 1 kommt, dann ist es dann eben genau ein Problem.
Genau, und warum werden es immer weniger Möglichkeiten pro Stelle?
Naja, weil ich das erste ja schon verwendet habe.
Das heißt, welche Eigenschaft dieser Abbildung benutze ich dann?
Die
Elektrizität. Vielen Dank. Genau, darum geht es hier, um dieses Detail. Danke. So, jetzt haben wir die Anzahl. Was ist mit der Gruppeneigenschaft? Gehen wir nochmal im Kopf durch, was man da braucht. Man braucht, dass es überhaupt eine Verknüpfung ist. Man braucht ein neutrales Element. Man braucht das Assoziativgesetz. Man braucht Inverse. So, da dürfen jetzt gerne mehrere Leute mithelfen. Okay. Wir schicken den Kollegen vor und dann muss jemand anders mithelfen. Eine Eigenschaft. Wie bitte?
Also, das ist eine Menge von Verknüpfungen. Naja, wenn ich eine Permutation mit der anderen ist, miteinander ausführen kann, schon mit vier Abbildungen, das ist wieder mit vier.
Richtig, genau. Und starke Zielbereiche sind ja hier sogar immer gut. Danke. Ja, also die eine Gruppeneigenschaft. Nächste.
Neutrales Element gibt, indem man zum Beispiel jedes Element über sich selbst abbildet, beziehungsweise indem man das halt einmal komplett durchlaufen lässt.
Genau, man könnte quasi so einen Zyklus erfinden, wo die alle einmal rumlaufen und wieder auf den Platz gehen, aber überflüssig, ne? Warum soll ich das umscheuchen? Wenn ich identische Abbildung.
Ja.
Einverstanden. Weiter geht's.
Assoziativgesetz, also die 2 folgt auch aus dem, was wir mal hatten, nennen, dass man die Abbildung bzw. generell die Verknüpfung von Abbildungen ist, die assoziiert.
Genau, das ist also sogar eine ganz allgemeine Aussage, die wir also viel weniger speziell gemacht haben als hier. Ja, genau. Und ein fehlt noch.
Ja, das Inverse, auch das folgt daraus, dass wir bei jeglichen Abbildungen immer umkehren oder
ja. Ja, zusammen damit, dass wir Start- und Zielbereich gleich sind.
Ja.
Genau, das sind also die Details, die wir brauchen. Objektive Abbildungen haben Umkehrabbildung, dann vertauschen wir Start- und Zielbereich, wir sind gleich, also wird es auch wieder eine Permutation. Das war's. Und damit haben wir Lemma 7.1 bewiesen, mündlich. Ich habe nicht vor, dazu irgendwas anzuschreiben, wenn ich keine Beschwerden sehe. Okay, dann kommen wir jetzt zu Lemma 7.2. Da tun wir jetzt ein bisschen was. Übrigens finde ich ab und zu noch in diesem Kapitel 7 Stellen, wo aus dem Sn noch kein Sym-n geworden ist. Ich habe ein Paragraphzeichen entdeckt, bei dem, über das ich sehr gelacht habe. Und ich habe noch mehrfach einfach Sn gesehen statt Sym-n. Und immer dadurch, dass ich das sehe, korrigiere ich das. Aber ich wollte gucken, ob ich jetzt mit Ihnen zusammen noch Tippfehler finde, bevor ich dann nachher die neue Version reinstelle. Das heißt, da kommen jetzt nochmal so Tippfehlerkorrekturen, nichts Inhaltliches. Ich dachte, ich hätte vorhin Permutation gesehen. Ja, muss ich nachher nochmal gucken, ob ich das wiederfinde. Lemma 7.2. Da haben wir eine natürliche Zahl k und wir haben irgendeine Permutation Sigma. Von der ist jetzt also nicht vorgeschrieben, was die ist. Die muss nicht unbedingt ein Zyklus oder so sein, sondern irgendeine. Und jetzt reden wir ein bisschen über Zyklen und über Rechenregeln sozusagen. Die erste Rechenregel ist, dass der, oder die erste Eigenschaft ist, dass die einzige Abbildung, die ein 1-Zyklus ist, die identische Abbildung ist. Das ist nur, damit wir später nicht irgendwelche Fallunterscheidungen machen müssen. Dann gucken wir uns in Teil B an, was passiert, wenn wir einen K-Zyklus nehmen und den nacheinander anwenden und wie wir das inverse bestimmen können. Und auch das ist total intuitiv, wir haben es gerade ein bisschen gesehen an der Tafel beim Rechnen. Wenn ich einen K-Zyklus Sigma habe und den dann ist es erstens so, dass die Länge ja höchstens so groß sein kann wie die Anzahl der Elemente, die ich überhaupt habe. Das ist irgendwie klar. Aber ja, man vergisst das manchmal, deswegen steht es da. Und das Inverse kann ich bestimmen, indem ich den Zyklus einfach einmal weniger oft anwende nacheinander, wie die Länge mir vorgibt. Heißt also, bei einem 3-Zyklus kriege ich das Inverse, indem ich ihn zweimal nacheinander anwende. Bei einem 10-Zyklus kriege ich das Inverse, indem ich ihn 9-mal nacheinander anwende. Immer einmal weniger. Und das ist eine ganz einfache Rechenregel für das Inverse. Plus, es gibt noch einen kleinen Trick, den ich Ihnen hier jetzt irgendwie mal zeige. Genau, den zeige ich Ihnen mal mit diesem Zyklus hier, 1, 4, 2, 3. Um das Inverse zu kriegen, könnte ich jetzt, wenn ich das Lemma gewesen habe, könnte ich sagen, ich wende den dreimal nacheinander an, dann habe ich das Inverse. Okay? Wenn wir das Lemma gezeigt haben, dürfen wir das machen. Aber es geht um einfacher. Denn ich weiß ja, dass das Inverse umkehren muss, was dieser Zyklus macht. Und deswegen kann ich auch folgendermaßen das Inverse bestimmen. Na, wenn hier 3 auf 1 geht, dann muss beim Inversen 1 auf 3 gehen. Und wenn hier 2 auf 3 geht, dann muss umgekehrt beim Inversen 3 auf 2 gehen. Das heißt, ich schreibe einfach die Zahlen hier rückwärts hin und dann kriege ich das Inverse. Das ist ein kleiner Trick, mit dem man Inverse von Zyklen schneller hinschreiben kann, als wenn man die so und so oft nacheinander ausführt. Und aus dieser Rechenregel folgt das Transposition zu sich selbst inversen, was man auch sehen kann, wenn man einfach nur hinguckt und nach der Umkehrabbildung schaut. Und dann in Teil C, das ist tatsächlich eine sehr praktische Rechenregel, die wir nachher auch anwenden. Ich kann einen K-Zyklus als Hintereinanderausführung von haufenweise Transpositionen schreiben. Und zwar gibt es eine Regel, es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber eine Möglichkeit, das zu machen, ist, dass ich mir die erste Zahl aus dem Zyklus schnappe und die festhalte. Und dann schreibe ich nacheinander in der richtigen Reihenfolge alle Transpositionen hin, bei denen immer die erste Zahl ist und die zweite läuft durch den Zyklus durch. Würde also hier heißen, ich nehme mal den und mache das damit, dass ich immer vorne eine 1 stehen habe und dann kommen nacheinander die 3, die 2 und die 4 in die Transposition rein. Also hier 1, 2, dann 1, 2, dann 1, 4. Und das ist auch ein bisschen glaube ich schon, dann beweisen wir das jetzt und ich wechsle mal Tafel. Oh, das ist von Ihnen aus. Okay. Lemma 7.2. Wie schon gesagt, haben wir da ganz viel, wo man einfach nur drauf guckt. Wie sieht denn so ein 1-Zyklus aus? Nach Definition, man kann ja die Definition anwenden und gucken, was bei einem 1-Zyklus passiert. Sehen Sie das?
Naja, da steht ja dann eine Zahl drin.
Genau, da steht nur eine Zahl drin. Und diese eine Zahl, wenn ich jetzt gucke, wohin die abgebildet wird, die hat ja keine nächste, auf die sie geht. Das heißt, die kann ja nur auf sich selbst gehen. Und dann ist es die identische Abbildung, denn diese eine Zahl, die da steht, wird auf sich selbst abgebildet. Alle anderen Zahlen stehen nicht mal da. Das heißt, die werden auch auf sich selbst abgebildet und das war's. Genau, und das ist auch genau meine Erklärung. Sei also Alpha irgendein 1-Zyklus. Dann benutze ich die Definition und sage, dass M eine Zahl sein soll. Ja, wir jetzt irgendwie losrechnen? Naja, das erste habe ich schon gesagt. Dann ein Paarzyklus. K paarweise verschiedene Zahlen stehen aus der Menge 1 bis n und es ja nur n Stück gibt, ist K automatisch klein. Oh, ich nehme den mal her. Psi Sigma aus. Ich gebe dem mal direkt Namen. Sein A1 ist AK aus. Genau, K hatte ich schon eben. Sein A1 ist AK aus der Menge 1 bis n. Vorletzte Stelle. AK-1 geht auf AK im ersten Zyklus Und jetzt muss ich hier gucken, wohin ak geht. Das steht hier. Rechts davon steht der nächst kleinere, also ak minus 1. Also bleibt ak minus 1 insgesamt auch. Und zum Schluss gucke ich noch ak an. Das ist hier die letzte Zahl. Die wird in diesem Zyklus auf die erste abgebildet, auf a1. Und hier steht, dass a1 wieder zurück abgebildet wird auf ak. Ich konnte jetzt also mich davon überzeugen, bei allen Einträgen, dass die zwar sich unterwegs mal bewegen, aber sie landen am Ende alle wieder da, wo sie angefangen haben. Hier kommt das wirklich identisch ab. Im Spezialfall, dass k gleich 2 ist, und das ist der Fall der Transposition, steht hier oben dann Sigma hoch 2 minus 1, also Sigma hoch 1, also Sigma selber. Und deswegen sind Transpositionen zu sich selbst invers mit dieser Rechnung. Aber wie gesagt, wir haben es auch vorher schon gesehen. Wir tauschen zwei die Plätze. Natürlich mache ich das rückgängig, indem ich nochmal die Plätze tausche. Müssen wir also nicht weiter kommentieren. Und dann kommt noch Teil C. Und das rechnen wir einfach aus. Wir haben natürlich schon gesehen, es geht. Ja, wenn das ein K-Zyklus ist, heißt es ja, dass A1 bis AK paarweise verschieden sein müssen. Und das heißt, dass die sich quasi nicht gegenseitig in die Quere kommen, diese zweiten Einträge. Der einzige Eintrag, bei dem wir aber aufpassen müssen, weil er sich wiederholt, ist A1. Und jetzt machen wir einfach mal los. A1, A2, Stern, A1, A3. Erstmal nur das, nur die ersten beiden. Geht auf A2 und wird dann hier nicht mehr bewegt. Und das, jetzt ist wichtig, dass A1, A2 und A3 paarweise verschieden sind, denn das heißt, dass wir wissen, dass A2 hier nicht bewegt wird, denn es steht nicht da. Also geht insgesamt A1 auf A2. Jetzt gucke ich weiter. Wohin geht denn A2? Schaue ich hier vorne hin. Hier steht, dass A2 auf A1 abgebildet wird. Und dann gucke ich weiter. Wohin geht A1? A1 geht auf A3. Das heißt, insgesamt lande ich hier bei A3. Und dann gucke ich nochmal, was in A3 passiert. Hier vorne passiert nichts, wieder, weil ich weiß, dass die paarweise verschieden sind und bei A3 hier nicht steht. Und hier geht auf A1, also kann ich die Klammer zumachen, denn die Konvention sagt ja, dass da nicht das Letzte auf das Erste. Da kommt also jetzt ein Dreizyklus raus und auch einer, der quasi in die richtige Richtung geht, denn wir wollen ja dahin, dass wir A1 bis AK in einen Zyklus vertauschen. Was wollten Sie sagen?
Also wenn die jetzt nicht paarweise verschieden wären, dann würde das nicht funktionieren.
Dann passieren andere Dinge. Wenn zum Beispiel A1, A2, A3, A4 hier stünden, die paarweise verschieden wären, dann würde da insgesamt kein Zyklus rauskommen, sondern es wäre weiterhin so ein Produkt von Transposition und man hat dann einfach zwei unabhängige Vertauschungen irgendwo auf der Welt, die sich nicht sehen, die sich nicht gegenseitig beeinflussen. Und wenn die andere Möglichkeit ist ja, dass hier noch mehr übereinstimmt, weil nämlich A2 und A3 zum Beispiel gleich sind, aber dann ist es ja die gleiche Transposition, das heißt, die könnten weg. So, das sind die verschiedenen Sachen, die passieren können. Ist es okay, wenn ich einfach und so weiter schreibe, denn wir haben jetzt das Prinzip gesehen, was da passiert beim Rechnen? Warum sie manchmal sowas gefragt werden wie, hier ist irgendeine komische Permutation, wir haben die so dargestellt mit mehreren Zyklen, aus wie vielen Transpositionen besteht die denn? Und da muss man also sich erstmal überlegen, was heißt das? Das heißt, man will diese ganzen Zyklen so aufschreiben, dass sie eine Hintereinanderausführung von Transpositionen sind, so wie hier, Hintereinanderausführung von Transpositionen, und dann will man ja wissen, wie viele, dafür braucht man irgendeine Bastelanleitung. Es sei denn, man weiß noch ein bisschen mehr. Und dann gibt es später so Tricks wie, wenn der Zyklus eine ungerade Länge hat, dann braucht man eine gerade Anzahl Transpositionen und wenn der Zyklus eine gerade Länge hat, braucht man eine ungerade Anzahl. Das sind alles Dinge, die man ableiten kann aus diesem total einfachen Lernen. Und das kommt alles später wieder. Ich merke schon, das sind Permutationsgruppen. Ich muss die ganze Zeit aufpassen, mich nicht die ganze Zeit permanent total zu verquatschen, stundenlang, und ein bisschen versuchen, mich zu beherrschen. Das war Lemma 7.2. Es sei denn, es gibt noch Kommentare oder Rückfragen oder Beschwerden. Irgendwas. Dann kommt jetzt das nächste Resultat. Und da geht's los. Was wir gerade gesehen haben für Zyklen, nämlich dass man die so zerlegen kann und als Produkt von Transpositionen schreiben kann, das gilt immer. Für alle Permutationen, auch für kompliziertere. Und der Grund ist, dass man das quasi zurückführen kann auf das Problem für Zyklen. Das steht in Teil A. Und das ist auch das erste richtige, schöne Resultat. Da werden wir jetzt ein paar Minuten überlegen, das geht über Permutationen. Ich kann jede Permutation aufschreiben als Produkt, sprich als Hintereinanderausführung von Zyklen, die paarweise elementfremd sind. Und das heißt, wenn ich jetzt nochmal auf den Kollegen von ganz am Anfang verweisen darf, dass man immer das machen kann, was er als Vorschlag hatte, nämlich die Welt aufteilen in Bereiche, auf denen die verschiedenen Zyklen was machen und dann passiert da alles gleichzeitig oder unabhängig. Jede Permutation kann ich so schreiben, dass man dieses Verhalten sieht. Da müssen wir gleich überlegen, warum das so ist. Und dann habe ich jetzt hier Sigma geschrieben, als Produkt dieser Zyklen, die nichts miteinander zu tun haben. Für jeden einzelnen Zyklus kann ich dann eine Zerlegung machen in Transpositionen, so wie da hinten an der Tafel. Und dann habe ich mein ganzes Ding komplett in Transpositionen zerlegt. Das sind dann vielleicht sehr viele. Und wir machen das auch nur, weil wir manchmal erzählen wollen, wie viele wir brauchen. Nicht unbedingt, weil es dann mehr Spaß macht zu rechnen. Das macht es allgemein nicht. Bereit, das zu beweisen? Sie sehen schon, die Arbeit steckt in Teil A. Teil B ist dann einfach so. Ja, klar. Okay, ich denke aber, dass ich. Ja, ich möchte vorher ein bisschen wischen. Also. Ich bin ganz froh, dass wir da jetzt genug zusammenhängende Zeit haben, um den Beweis zu machen. Ich habe, glaube ich, genau, ein bisschen Notation schon für Sie vorbereitet. Und zwar habe ich jetzt schon mal angefangen, hinzuschreiben, was die Idee für den Beweis von A ist. Und ich gucke gleich mal, ob ich wieder irgendwas Sinnvolles auf dem Schnellzettel schreiben kann für Sie. Da bin ich mir nicht so sicher. Wir haben ja darüber gesprochen, dass man bei jeder Permutation die Menge 1 bis n unterteilen kann in die Menge der Fixpunkte und die Menge der Nicht-Fixpunkte. So kann ich einfach hingucken, was macht die Permutation, was wird bewegt, was nicht. Und es geht jetzt um die Anzahl der Nicht-Fixpunkte. Wir wollen also jetzt in Teil A mit Induktion argumentieren. Nicht über n, also nicht über die Größe der Menge insgesamt, auf der wir da wirken, sondern es geht nur um die Anzahl der Punkte, die von der Permutation Sigma bewegt werden. Nicht bewegt, doch bewegt. So, nicht Fixpunkte, also bewegte. Da kommt gleich Notation. Und darüber Induktion zu machen, heißt ja, dass wir erstmal gucken, wo ist der Induktionsanfang. Und dann müssen wir uns später überlegen, wie kommen wir denn von der Permutation Sigma zu einer, die weniger Punkte bewegt. Denn so werden wir dann später induktiv argumentieren. Die Anzahl der bewegten Punkte ist das, worüber wir Induktion machen. Wir brauchen also etwas, was weniger Punkte gibt. Und das wird die Idee sein, die wir irgendwie im Hinterkopf behalten müssen, wenn wir gleich rumbasteln. Denn diese ganzen Beweise sind immer so Bastelbeweise. Fangen wir damit an, dass wir dieser Menge der Nicht-Fixpunkte einen Namen geben. Immer dann, wenn ich eine Permutation habe, die nicht ausgerechnet die identische Abbildung ist. Denn da wird ja nichts bewegt, das ist also irgendwie langweilig. Immer dann, wenn ich nicht die identische Abbildung habe, dann nenne ich m Alpha die Menge aller Nicht-Fixpunkte, also die Menge aller Elemente in der Menge 1 bis n, die von Alpha auch wirklich bewegt werden. Und jetzt geht es um die Anzahl der Elemente in m Sigma. M Sigma bezieht sich auf Sigma, die Permutation, mit der wir angefangen haben und von der wir gerne zeigen wollen, dass sie als Produkt elementfremder Zyklen schreibt. So, Moment, dann gucken wir mal, was der Induktionsanfang ist. Das habe ich nicht umgeschrieben. Das ist die Idee. Ja. So, wir haben die Rotation. Und jetzt kommt erstmal eine Überschrift. Fühlt sich immer an den Satz? Ja, 7,3. In meinem Gefühl ist es überlegen, was mit den noch kleinen Energien. Das wird also Teil von in Sigma gleich 2. Das heißt also, es gibt zwei Nichtfixpunkte. Das heißt, es gibt zwei Punkte, die bewegt werden, und dann ist klar, dass es Sigma eine Transposition sein muss. Aber vorher müssen wir ja anerklären, warum das ein sinnvoller Induktionsanfang ist. So, was ist denn los, wenn wir noch weniger Punkte nicht fixieren, also noch weniger Punkte bewegen? Naja, es gibt die Möglichkeit, dass wir überhaupt gar nicht in dieser Situation arbeiten, weil wir nennen Sigma identische Abbildung. Das kann ich ja sagen. Aber identische Abbildung lässt sich als leeres Produkt von paarweise Elementen verschieben. Das ist also nichts. Falls, ups, Sigma Identität ist, dann ist Sigma ein leeres Produkt. Das ist dann so wie bei unseren Konventionen beim Summenzeichen, wenn da einfach über nichts summiert wird, ist die Konvention, dass es 0 ist. Beim Produktzeichen, wenn einfach über nichts das Produkt gebildet wird, ist es 1. Also hier in der Abbildungssprache die identische Abbildung. So, das ist der Fall, dass wir die Notation gar nicht benutzen. Und dann gibt es noch den Fall, dass Sigma so ist, dass M Sigma, also dass diese Menge Mächtigkeit 1 hat. Und die Frage ist, ob das geht. M Sigma besteht ja aus den nicht fixierten Elementen. Jetzt stellen wir uns vor, es gibt genau ein Element, das bewegt wird. Ist das möglich? Was denken Sie?
Nee.
Nee, ne, das muss ja irgendwo hin.
Ja.
Genau, wenn ich mir jetzt vorstelle, 1 ist n und 1 ist die einzige Zahl, die nicht bewegt wird, das heißt, die muss irgendwo hin, aber alle anderen bleiben ja in Plätzen, das heißt, die sind alle schon bewegt. Und wir brauchen insgesamt eine Diätik dafür. Das heißt, die 1 kann nirgends hin, das ist dann sehr schade für die 1, die muss leider doch da bleiben, wo sie ist. Und das heißt, dass wir niemals in den Fall kommen, wo diese Menge in Sigma Mächtigkeit 1 sind. Und deswegen ist der Induktionsanfang hier mal der Zopf. Na gut, dann schauen wir uns jetzt diesen Fall an. Ich habe ja schon gerade schon gesagt, dass man da nur zwei Punkte hat, die bewegt werden. Und damit sie sich bewegen können, müssen sie die Plätze tauschen. Und das bedeutet, dass sie eine Transposition. Und indem ich Sigma dann einfach hinschreibe, in der Transpositionsschreibweise habe ich schon eine Darstellung von Sigma als Produktelement, paarweise Element an der Zündung, nämlich einfach so Sigma halt aus, muss ich nicht weiter tun. Jetzt wird es deutlich interessanter. Jetzt soll es nämlich mindestens drei Punkte geben, die bewegt werden. Und bei allen Kamutationen, die weniger bewegen, soll schon die Aussage richtig sein. Das heißt, die kann man schon schreiben als Grund von paarweise den entstandenen Zyklen. Das ist der nächste Schritt. Mindestens drei Elemente, die ich insbesondere nicht wert. Ich kann mir da jetzt gut schnappen. globale Aussage. Was erwarten wir, was mit dem Punkt x1 dann passiert, wenn wir sie nur herkommen? Passiert nämlich, dass die Kamera loslassen? Es muss sich bewegen. Das Bild, das ich jetzt 2 nennen möchte, ist also ein anderer Punkt.
Jetzt erst Sigma an, ups, Sigma,
nämlich Beta auf minus 1 an. X1 Sigma steht da irgendwo, ist X2. Also habe ich X2, Beta auf minus 1. Was ist denn Beta auf minus 1? Wir können ja mal hier unten so schmierzettelmäßig hinschreiben, was es ist. Beta auf minus 1 habe ich vorhin gelernt, das Inverse eines Zyklus kriege ich, indem ich sozusagen in der anderen Richtung um einen Platz tausche. Das heißt, wenn ich mit x1 anfange, dann laufe ich zum letzten, zu xn und so weiter, bis hin zu x2. Das ist jetzt für die Anschauung gar nicht schlecht, wenn wir hier rechnen mit Beta auf minus 1, denn jetzt kann ich gucken, was Beta auf minus 1 mit x2 macht. Da hinten steht es, x2 geht auf x1. Also wird x1 fixiert. Wir kriegen mehr Fixpunkte. Es werden weniger Punkte geklebt. Gut. Und so weiter. X2 ist bei bla bla bla. Dann gucken wir mal, was mit Xm ist. Xm tau ist Xm Sigma plus Sigma. Das abgebildet mit Beta minus 1. Da gucken wir nochmal, was da passiert. Wenn ich Xm mit Sigma abbilde, dann sollte ja die Idee sein, dass Xm plus 1 da drin liegt und dass wir Notationen so anpassen, dass das 1 rauskommt. Das heißt, es ist 1 abgebildet mit Beta minus 1. Und Beta auf minus 1, gucken wir mal, wirft x1 auf xm. Sodass also xm auch fixiert wird. Oder anders gesagt, all diese Punkte, die wir jetzt besonders angeguckt haben, x1 bis xm, werden von Sigma bewegt und von Beta auch, aber von Tau nicht. Das haben wir jetzt rausgefunden.
Das heißt, dass insgesamt die Abbildung Tau A nicht
Gesprächspunkt von Tau. Kontraposition. Wer von Tau bewegt wird, muss auch von Sigma bewegt werden. Umgekehrt ist also was? Wer von Tau bewegt wird, wer also in N Tau liegt, muss auch von Sigma bewegt werden, muss also in N Sigma liegen. Das ist die Inklusion. So, das ist nur die Inklusion. Das ist jetzt noch nicht, ob die gleich sind oder nicht. Das kommt erst jetzt. Jetzt möchte ich Punkte finden, die nicht in, die hier liegen und hier nicht. Na, das geht aber auch ganz gut. Da haben wir ganz viele möglicherweise. Die Punkte ist eigentlich bis N. Die werden doch alle von Sigma bewegt, so haben wir angefangen. Das heißt, die liegen hier drin. Aber die liegen nicht in N Tau, denn wenn wir von Tau nicht bewegt, haben wir uns so gerade oben was angeguckt. Das heißt, wir haben das, das ist eine echte Inklusion. Da aber bis 1 bis N von Tau bewegt werden und von Sigma nicht.
Vorkommen, die wir schon haben. Ich bleibe mal kurz bei X1, bei diesem ersten.
Angenommen, die 1 kommt in einem dieser Zyklen vor, könnte er erstmal sein. Zum Beispiel im ersten. Dann wird X1 hier also irgendwo hingelegt. Und jetzt ist die Frage, was passiert im Rest der Permutation? Am Ende muss X1 ja wieder da sein, wo es war, wenn Tau fixiert ist. Wie kann es also sein, dass Tau X1 fixiert und dass gleichzeitig irgendwo unterwegs X1 bewegt wird? Na, dann muss das, wo das hinbewegt wird, irgendwie den Weg zurück zu X1 finden. Das heißt, wenn X1 hier vorne schon mal in einem Zyklus vorkam, muss es da hinten irgendwo auch noch mindestens einmal vorkommen. Ansonsten findet man den Weg nicht zurück dahin. Dann sind die Zyklen aber nicht mehr Elemente, weil es nämlich dann was gibt, was mindestens doppelt. Das ist der Grund, warum X1 bis Xn dann nirgends vorkommen. Denn sie können nicht nur einmal vorkommen, sonst würde Tau sie bewegen. Sie können nicht mehrmals vorkommen, sonst wären sie nicht paarweise elementfremd. Und damit hat sich das leider erledigt für X1. Zettel hatte. Also ist Tau gleich, Sigma gleich Tau Stern Beta gleich Alpha 1 Stern bis hin zu Alpha L Stern Beta. Eine Darstellung von Sigma mit paarweise elementfremden Zyklen.
Untergruppe, die aus den Elementen besteht, wo man eine gerade Anzahl Transpositionen braucht,
und so weiter. Folgt dann ganz viel draus und das führt später zu Rechenregeln, was mit der Determinante zu tun haben. Das ist einer der Gründe, warum das funktioniert. Aber wenn du schon mal was in Lemma 7.4 passiert. Lemma 7.4. So, was haben wir denn da? Da ist das Paragraphrechen. Das habe ich schon korrigiert. Das ist nur noch nicht im Sit-App-4, aber ich habe das schon korrigiert. In Lemma 7.4 gucken wir uns irgendwelche Permutationen Alpha und Beta an. Und Alpha soll ein K-Zyklus sein, das schreiben wir dann auch so hin, dass man das sieht. Alpha ist also jetzt der K-Zyklus A1 bis AK. Und dann ist jetzt der Witz, dass wir eine Rechenregel haben. Was passiert, wenn man Alpha nimmt und wenn man dann von links mit Beta hoch minus 1 verknüpft und von rechts mit Beta? Vielleicht kommt Ihnen das ganz dunkel bekannt vor. Es gab da eine Klausuraufgabe irgendwann mal. Es gab da bei Gruppentheorie in dem Teil ganz am Anfang, da gab es sowas, diese besonderen Untergruppen, bei denen, wenn man das macht, man wieder in der Untergruppe landet. Das waren die Normalteiler. Das ist also, wenn man gruppentheoretisch denkt, eine Art, Elemente zu manipulieren, die nicht total vom Himmel kommen. Jetzt machen wir das für Permutationen. Und ich schreibe Ihnen das auf, weil es einfach eine super praktische Rechenregel ist. Wenn ich das mache mit einem Zyklus in der Mitte, dann ist das, was rauskommt, auch wieder ein Zyklus. Und ich kann ihn auch viel leichter ausrechnen, als dass ich da wirklich alles nacheinander anwende auf die Elemente. Ich bekomme das Ergebnis, indem ich die Einträge des Zyklus nehme und dann jeweils die Permutation anwende, die ich davon links und rechts angegeben habe. Möchte ich Ihnen, den Beweis machen wir jetzt nicht mehr, aber ich möchte Ihnen das in einem Beispiel illustrieren.
Das sei,
ja, mach ich da hinten. Wir können zum Beispiel in 5.5 können wir uns den 3-Zyklus 1, 4, 5 angucken. Und jetzt will ich den kombinieren mit dem 3-Zyklus 1, 3, 2. Die müssen nicht elementfremd sein oder so, da steht nichts. Also nehme ich 1, 3, 2. Das Inverse davon ist 1, 2, 3. Das kommt von links. Und das Element selber kommt von rechts. Und dann sagt mir dieses Lemma, dass ich das jetzt nicht ausrechnen muss zu Fuß, sondern was rauskommt, ist, dass ich die Permutation, die rechts steht, auf die Einträge hier anwende. Kann ich ja mal gucken, was da rauskommt. Wenn ich auf die 1 dieses Ding anwende, dann lande ich bei 3, also steht vorne 3. Wenn ich auf 4 dieses Ding anwende, passiert gar nichts. Wenn ich auf 5 dieses Ding anwende, passiert gar nichts. Das heißt, das Ergebnis ist der 3-Zyklus 3 für 5. Und das habe ich einfach so ausgerechnet, ohne hier bei jeder Zeit zu gucken, wie also super. Ich hoffe, dass das Sie motiviert und überzeugt, dass es ein sinnvolles Lemma ist, dass wir uns da jetzt angucken. Ja?
Ja, ich habe eine allgemeine Frage zur Situation.
Ja.
Sollen wir immer mit dem kleinsten Element, mit dem das in diesem Zyklus war, das links anfangen? Oder ist
das ich dachte, das hätte ich vorhin schon kommentiert. Das ist eine Konvention und das macht es häufig einfacher. Aber Sie müssen das nicht. Solange Ihnen klar ist, dass es dann trotzdem die gleiche Abbildung ist, können Sie auch, wenn es irgendwelche Vorteile hat, dann rechnen, das anders machen. Hier zum Beispiel hätte es ja passieren können, dass nachdem ich abgebildet habe, erstmal irgendwas Größeres vorne steht. Und dann hätte ich das so lassen können, ich hätte es aber auch umsortieren können. Das ist wirklich nur eine Konvention, es gibt kein Zeichen. Ja, gut, dass Sie nochmal nachgefragt haben. Was für Fragen haben wir noch? Ja.
Beim letzten Lemma, wie kommt man da von Sigma auf Alpha?
Nochmal bitte, was?
Wie kommt man da von Sigma auf Alpha? Wer hat das denn Sigma?
Achso, das ist einfach nur die Notation, die ich mir ausgesucht habe. Tau kann ich schreiben als Produkt von paarweise elementfremden Zyklen und ich habe einfach nur entschieden, die Alpha zu nennen.
Achso.
Die hätte ich auch anders nennen können. Das Sigma war halt schon belegt von vorher und ich wollte jetzt nicht, indem ich Sigma mit Index schreibe, da Verwirrung stiften, sondern wirklich andere Buchstaben nehmen. Denn diese Alphas hier, die kommen ja von der Abbildung Tau her und die kennen das Sigma sozusagen gar nicht.
Ja.
Ja. Und dann am Ende, wenn ich es zusammenbaue, dann benutze ich eben die Buchstaben, die ich mir vorher habe. Dankeschön. So, was haben wir noch? Ich habe noch, ja, da hinten.
Können Sie noch mal kurz die Rechnung
erklären? Klar. Aber bestimmt sieht man nicht die ganze Zeit nicht. Ja, das haben wir da. Das ist die rechte Tafel. Ich meine, Entschuldigung.
Ja.
So, wir machen das nochmal. Wir machen einen Zwischenschritt. Und zwar, indem ich das hinschreibe. Und diese Abbildung, die rechts steht, wirklich anwende. Ich bilde also 1 ab mit dem Zyklus 1, 3, 2. Und ich bilde 4 ab mit dem Zyklus 1, 3, 2. Und ich nehme den Zyklus in der Mitte, das ist hier Alpha, nehme die einzelnen Ziffern, 1, 4, 5, und bilde die ab mit dem Ding, das rechts steht. Das ist jetzt. Sie haben gefragt. So, das ist der Zwischenschritt. Hilft Ihnen das weiter? Und jetzt rechne ich nochmal. Okay? Also, das ist Beta. Das ist Beta minus 1. Das ist ein Dreizyklus, da kann man das Inverse ja sofort sehen, indem man hinten umdreht. Das hat jetzt die Rolle von Alpha. Das heißt, A1 ist 1, A2 ist 4 und A3 ist 5. Die habe ich jetzt hier hingeschrieben und habe jeweils Beta angewandt darauf hingeschrieben. Und jetzt wende ich wirklich nur an, was diese Abbildung tut. Die Abbildung 1, 3, 2 wirft 1 auf 3, deswegen habe ich das Bild 3 hingeschrieben. Die Abbildung 1, 3, 2 wirft 4 auf sich selber, deswegen steht da wieder eine 4. Und die Abbildung 1, 3, 2 wirft 5 auf sich selber, deswegen steht da eine 5. So ist das rausgekommen. Ich habe einfach nur diesen Schritt im Kopf und mündlich irgendwie so vor mich hingeblabbert und nicht hingeschrieben. Ist das besser jetzt? Gut, ich dachte, ich hätte vorhin noch irgendwo eine Hand. Aber jetzt nicht mehr. Dann sind erstmal anscheinend alle Fragen geklärt. Gut. Dann kommt jetzt etwas aus der Kategorie Quatsch mit Studis. Oder das passiert, wenn Leute meine Schnapsideen aufgreifen. Also, das ist jetzt wirklich nur so Winzigkeit, die ganze Geschichte, da müssen wir mal Anton oder mich fragen. Anton ist heute unser Stargast. Anton war in meiner letzten Wiener Algebra, das ist jetzt 3 Jahre her. Nochmal 2 oder 3 Jahre davor, bei meiner vorletzten Wiener Algebra, las ich in einer Klausur, das war dann bestimmt die zweite, die Matrix hat Rang. Nur so, die Matrix hat Rang, ohne irgendwas anderes. Das traf mein Komikzentrum. Ehrlich gesagt immer. Aber damals traf es total mein Komikzentrum. Und als ich das dann in der Vorlesung erzählt habe, mit noch so ein bisschen mehr drumherum, damals bei Anton in der Vorlesung, da, ja, da ist dann am Ende Folgendes passiert. Dann auch gleich gerne die Maske abnehmen, denn wir halten ja Abstand. Ich stelle das auch total.
Alles klar.
Damit man uns das sieht. Ich habe ein bisschen Angst. Wir proben nie. Wir machen immer einfach einen Quatsch zusammen.
Das ist wahr. Das kann furchtbar schief gehen jetzt. Willst du aber nicht.
Ja, oh. Moment. Ich mache den lieber aus. So. Okay, vorhin lief es und ich habe, glaube ich, auch verstanden, wie es mit der Lautstärke geht. Und ich habe auch noch mein Mikro. Okay, dann.
Gerappt, als wäre ich der Männer. Was für du bist, wie ein Satz, ich bin ein Quartett. Denn du machst gegen mich, seid ihr gar nicht. Versuch mich zu invertieren, du verfetzt in Panik. Erschlagen von der Rechnung bleibst du dann gleich der Liege. Nee, und meine Determinante, sie ist 1 auf 7. Man könnte sie einfach kriegen, doch Leute, dann hart Geduld. Ihr seid hier alle meine Eigenwerte, alles so. Ihr seid dann, dass ich ein anderes Massezettel trotzdem mich und du wirst direkt der Selbstbasis wechseln. Ich bin krasser und das weißt du auch. Linear abhängig in Spalten und Zeilen haben. Von ihr Facebook, weil du sehr oft da bist. Du bist direkt geblockt. Ich bin eine Blockmatrix. Ich bin ein Star, so wie Demi Lovato. Du bist normal, ich bin einer normal. Von Mr. LGS lösen, doch hast dich verrannt. Die Zeit zur Abgabe ist nicht mehr lang. Ey, die wollen rappen, doch komm nicht daran. Du bist invertierbar, aber ich hab Rang. Mr. LGS lösen, doch hast dich verrannt. Die Zeit zur Abgabe ist nicht mehr lang, yeah. Die wollen rappen, doch komm nicht daran. Du bist invertierbar, aber ich hab Rang.
Es gibt ein Thema, wo es noch fällt, aber insgesamt fühle ich mich ziemlich kompetent. Hat gerechnet und geübt, es zieht in die Nacht und gesehen, was man jetzt so besonders macht. Doch, wenn ich dann in der Prüfung sitze und bei Nervosität in alle Richtungen schwitze, dann fühlt sich das nicht mehr so ritter an. Die Zeit mit der Klausur, die ist auch gar nicht so lang. Was? Wie? Was soll diese Frage? Wie ist bei dieser Abbildung so insgesamt die Lage? Hier versagt meine Intuition. Wie zur Hölle sehe ich die verdammte Dimension?
Ist das LGS Löwen, doch hast dich verrannt. Zeit, zur Abgabe ist nicht mehr lang, ja. Die Sonne rappen, doch komm nicht daran. Du bist in der Tiere, aber ich hab Rang. Mit das LGS lösen, doch hast dich daran. Die Zeit, zur Abgabe ist nicht mehr lang, ja. Die Sonne rappen, doch komm nicht daran. Du bist in der Tiere, aber ich hab Rang.
wir sehen uns nächste Woche.